Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Habt ihr heute schon was richtig Schönes erlebt, liebe Gemeinde? Also gibt's was, das euch freut, das ihr jetzt gerade so richtig genießen könnt? Am liebsten würde ich euch jetzt alle erzählen lassen. Was gibt es Gutes in deinem Leben? Worüber freust du dich? Oder worauf freust du dich? Was ist dir wichtig? Was bringt dich in Schwung? Ich würde das gerne hören, denn wenn du davon erzählst und so richtig begeistert bist, was ist das Gute in deinem Leben, dann hast du verstanden, was das eine Wort in der Bibel bedeutet, das im heutigen Predigttext das Wichtigste ist, und zwar das Wort rühmen. In der Bibel, und zwar sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, bedeutet rühmen, von dem erzählen, was mir wichtig ist. Gutes sagen über das, was mich begeistert und im positiven Sinne beschäftigt. Aussprechen, was ich toll finde. Voller Freude beschreiben, von woher ich mich verstehe, weil es mir Kraft gibt und mein Leben prägt. Halleluja rufen, das heißt auch Gott die Ehre geben. Und das bedeutet eigentlich rühmen. Es bedeutet Gott rühmen. Was Gott Gutes getan hat, das ist sein Ruhm. Sagen, was er alles Gutes getan hat. Ihn rühmen heißt Halleluja rufen. Menschen, die er begabt hat und die ihm die Ehre geben, diese Menschen sind sein Ruhm. Und deswegen dürfen wir rühmen. Wir dürfen es aussprechen, was es da alles an Gutem und Überraschendem gibt. Woher wir uns verstehen, was unserem Leben Schwung gibt. Das ist erstmal etwas Gutes. Wir alle brauchen etwas, dessen wir uns rühmen können. Wer nichts hat, dessen er sich rühmen kann, ist depressiv. So könnte man geradezu die Symptomatik der Depression umschreiben. Depression heißt, ich bin so niedergeschlagen, dass ich an nichts mehr Freude habe. Wer depressiv ist, hat verlernt, sich zu rühmen, hat verlernt, sich am Leben zu freuen. Und deswegen gibt es erstmal eine gute Art, sich zu rühmen, eine gesunde Art zu sagen, da ist was, was mir Schwung im Leben gibt, wofür ich gerne lebe. Und deswegen schreibt Paulus auch, gerühmt muss werden. Ja, das stimmt. Und zugleich merken wir, so gut es ist, man kann es auch missbrauchen, es kann auch schief gehen, es kann auch abrutschen. Das ist nicht nur positiv, sondern so gut und wichtig ein gesundes Rühmen ist, so leicht kann es schlecht werden. Denn ja, auch diesen Missbrauch des Rühmens kennt die Bibel. Wenn ein Mensch sich gegen Gott auflehnt und nur noch sich selbst rühmt, statt Gott die Ehre zu geben. Gerühmt werden muss, jeder Mensch rühmt sich, die Frage ist nur, wessen er sich rühmt. Also worauf das Ganze hinausläuft. Rühme ich mich selbst, weil ich denke, ich bin sowieso der Beste und ich brauche gar niemanden anders, erst recht nicht Gott? Dann wird mein Rühmen zu schlechtem, zu widergöttlichem Selbstruhm. Oder bin ich so froh über all das Gute in meinem Leben, dass ich Gott dafür rühme? Also führt mich das Rühmen in die Dankbarkeit gegenüber dem, der mir das alles geschenkt hat, oder führt mich das Leben in Selbstbezogenheit, das Rühmen in Selbstbezogenheit und Egoismus? Es sind diese zwei Arten zu rühmen, von denen Paulus hier schreibt, Gott zu rühmen oder sich selbst zu rühmen. Das ist die ganze Spannung, die Paulus hier umtreibt. Ist Rühmen gut oder schlecht? Es kann beides sein. Es ist grundsätzlich gut, aber es kann zum Selbstlob missbraucht werden. Wie kommt Paulus da drauf? Da gab es Menschen in Korinth, die von sich selbst absolut überzeugt waren. Die haben sich als geistliche Superhelden verstanden. Und die haben damit angegeben, wie stark ihr Glaube war. Die haben damit geprotzt, was für krasse geistliche Erfahrungen sie schon gemacht haben. Und zugleich haben sie Paulus schlecht gemacht. Sie haben sich gerühmt mit dem, was sie erfahren haben und haben gesagt, ach, dieser Paulus, guckt euch doch mal den an. Dieser ärmliche, kränkliche, jämmerliche, angebliche Apostel, wollt ihr Korinther wirklich auf den hören? Der redet immer nur vom Kreuz, was für eine Schwachheit und was für eine Schande. Und dieser Paulus, der ist doch nicht so attraktiv und blendend schön wie wir. Und der kann auch nicht so mitreißend predigen wie wir. Also wir haben dagegen wirklich allen Grund, uns zu rühmen. Wir sind nämlich toll, das seht ihr ja. Und mit uns könnt ihr genauso toll werden. Und mit diesem schwächlichen Paulus, da werdet ihr auch genauso schwächlich wie ihr, wie er. Ja, also die, die das gesagt haben, die haben eindeutig das schlechte Rühmen praktiziert. Und da will Paulus nicht mitmachen. Er gibt sich gar nicht erst in Konkurrenz zu denen. Er hat zwar auch geistliche Erfahrungen gemacht, außergewöhnliche, übernatürliche, und er erwähnt sie auch kurz, wie er in den dritten Himmel entrückt wurde. Und an anderer Stelle verschweigt er auch nicht, dass er auch in Zungen sprechen kann und dass er auch Kranke heilen kann und dass er auch die Gabe der Prophetie hat. Aber mit all dem will er nicht angeben, will das nicht herausstellen, sondern er sagt, guckt mich an und entweder ihr könnt dann von mir profitieren oder es hilft euch auch nichts, wenn ich alles das erzähle, was ich für mich selbst mit Gott erfahren habe. Paulus macht nicht mit bei der Art von Rühmen, die letztlich nichts bringt, sondern Paulus greift zu einem Trick. Er rühmt sich, ja, durchaus, aber er rühmt sich nicht wie normalerweise seiner Stärken. Rühmen heißt ja herauszustellen, was alles gut und stark ist, sondern Paulus rühmt sich seiner Schwächen. Eigentlich völlig bescheuert. Er sagt, okay, ich mache mit bei eurem Rühmen, aber ich rühme mich meiner Schwachheit. Ich stelle das heraus, was ich nicht kann, was schlecht ist in meinem Leben. Hä, wieso jetzt das? Weil Paulus den Korinthern und uns auf überraschende Weise vor Augen führen will, Gott kann uns immer noch gebrauchen, auch dann, wenn wir schwach sind. Auch mit unserer Krankheit und auch mit unserer Behinderung und auch wenn wir älter werden und auch wenn wir versagt haben und auch wenn wir an unsere Grenzen stoßen mit dem, was wir können. Wir sind es doch sowieso nicht, die das Wesentliche tun, sondern Gott tut es durch uns. Und er tut es immer noch durch uns, wenn wir selbst schwach sind. Es war ja nie unsere Stärke, was das wirklich Wesentliche war. Es war immer Gott, der durch uns gewirkt hat. Rühmen ist dann gut, wenn dadurch Gott die Ehre gegeben wird. Also rühmt sich Paulus so, dass er dadurch Gott die Ehre gibt. Auch wenn wir nach menschlichen Maßstäben sagen, wie bescheuert, er stellt seine Schwächen raus. Paulus gibt Gott die Ehre, indem er sich seiner eigenen Schwachheit rühmt. Denn wenn er schwach ist, dann erweist sich Gott als stark. Dann wird das klar, es ist Gott, der die Stärke hat und der es tut. Also nochmal langsam. Wir können uns sehr gut vorstellen, dass Gott uns gebrauchen kann, wenn wir stark sind. Das leuchtet uns ein. Wir sind stark, wir fühlen uns von Gott berufen und wir tun was für ihn. Und das ist ja auch so. Wir sollen tun, was wir können. Wir sollen unsere Gaben zur Ehre Gottes einsetzen. Wir sollen lernen, uns weiterzuentwickeln, uns anstrengen. Wir sollen unsere Talente nicht verschwenden. Nur sind wir eben nicht immer stark. Und ich glaube, wir haben alle schon diese Erfahrung gemacht. Wir sind nicht immer stark und wir können nicht immer alles, sondern wir stoßen an unsere Grenzen. Es reicht so oft nicht aus, was wir zu geben haben. Und was dann? Das ist die Frage. Sollen wir uns dann zurückziehen und aufgeben und das Feld anderen überlassen und nichts mehr für Gott tun? Hätte sich Paulus zurückziehen sollen und sagen, ich bin halt schwächer und ich kann nicht so gut reden wie die Superapostel, also lasse ich die Korinther machen, was sie wollen? Die entlastende Botschaft heißt, Gott kann dich gebrauchen, wenn du stark bist und Gott kann dich gebrauchen, wenn du schwach bist. Beides. Du musst nicht erst dieses oder jenes erreichen, bevor du etwas für Gott tun kannst. Manchmal denken wir das, jetzt muss ich erst noch Theologie studieren oder Griechisch lernen oder was weiß ich. Erst muss ich noch dies und das tun und dann kann ich für Gott tätig sein. Nein, jetzt schon. Du musst nicht immer stark sein, damit Gott dich gebrauchen kann. Ach, ich komme so oft an meine Grenzen. Ich sehe meine Schwächen so deutlich. Da kann Gott mich doch nicht gebrauchen. Nein, er kann. Du musst nicht immer lachend durchs Leben gehen. Du musst nicht immer souverän alles im Griff haben, damit du auf der Seite Gottes stehst. Sondern Gott steht gerade auf deiner Seite, wenn du nicht immer lachen kannst. So wie du bist, gerade auch in deiner Schwachheit, kann Gott dich gebrauchen. Und das ist die gute Botschaft von heute. Das ist der Punkt, auf den es Paulus ankommt. Das ist die Ermutigung, die du heute mit nach Hause nehmen darfst. Es ist okay, wenn du nicht immer schwach bist. Denn Gott zeigt gerade dann, wenn du schwach bist, dass er stark ist. Stark an dir und stark durch dich. Gott konnte Paulus gebrauchen, auch wenn er gegen die Superapostel in Korinth nicht angekommen ist. Und Gott kann dich gebrauchen, auch wenn dir nur allzu gut bewusst sein sollte, was du alles nicht kannst und wo deine Schwächen liegen. Und Gott hat es Paulus persönlich gesagt. Und er gibt es an uns weiter. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Gottes Kraft kommt dann zum Ziel, wenn es ganz klar ist, das tut Gott jetzt. Jetzt ist das nicht mehr unsers. Dazu sind wir zu schwach. Aber genau jetzt kommt Gott zum Zug. Gottes Kraft ist noch nicht am Ende. Jetzt wirkt Gott persönlich. Gott sagt es Paulus persönlich einzeln, um ihn zu stärken in dieser Situation. Und wir haben heute auch die Möglichkeit dazu, dass ihr alle euch das einzeln zusprechen lassen könnt. Wir haben nachher während des Abendmahls die Möglichkeit zur Einzelsegnung. Und fragt euch ruhig jetzt schon mal, in welcher Schwachheit brauche ich die Stärke von Gott? Ihr dürft nachher einen kurzen Satz sagen an diejenigen, die euch segnen. Und dann bekommt ihr genau das zugesprochen, sodass ihr merkt, das gilt ja mir. Nicht nur einer steht hier und sagt es an alle, sondern ganz persönlich. So wie Gott es persönlich an Paulus gesagt hat, so bekommt ihr es persönlich gesagt. Lasst dir an der Gnade Gottes genügen, denn die Kraft Gottes kommt gerade in der Schwachheit zur Vollendung an euch. Also, wenn du stark bist, kannst du dich rühmen. Aber dann müssen wir erst mal sehen, ob das Gutes oder Schlechtes rühmen wird, was dabei rauskommt. Wenn du schwach bist, dann ist ganz klar, dass nicht so du selbst das warst mit deinen Möglichkeiten, aus denen das Gute gewachsen ist, sondern das war Gott. Wenn du dich also deiner Schwachheit rühmst, dann gibst du Gott auf jeden Fall die Ehre. Und liebe Gemeinde, dieser Punkt ist so wichtig, weil er klar macht, was bedeutet eigentlich Christsein ganz grundsätzlich. Denn Christsein heißt nicht, immer stärker zu werden, bis ich es irgendwann alleine schaffe, weil ich endlich stark genug bin. Das Ziel des Glaubens ist es nicht, so sehr zu wachsen, dass ich am Ende Gott gar nicht mehr brauche, weil ich ja selbst alles im Griff habe. Sondern christlicher Glaube heißt, zu Jesus hinzuwachsen und die Gemeinschaft mit Jesus immer enger zu pflegen. Glaube heißt Gemeinschaft mit Gott nicht mehr brauchen. Ein guter Arzt macht die Menschen so stark und gesund, dass sie den Arzt nicht mehr brauchen. Aber bei Gott ist es ganz anders. Gott möchte die Beziehung zu uns dauerhaft aufrechterhalten. Vertrauen zu ihm, das bedeutet Glauben. Glaube heißt, eine Beziehung zu Gott zu haben und diese zu pflegen und dabei zu bleiben. Wir Menschen sind für die Beziehung mit Gott geschaffen. Glaube heißt, diese Beziehung annehmen und leben. In Verbindung mit Jesus leben, ihm nachfolgen, auf ihn vertrauen, auf seine Kraft vertrauen und nicht auf unsere eigene Stärke. Ob wir stark sind oder schwach, erfolgreich oder in Niederlagen, wir können uns immer von der Liebe Gottes her verstehen. Für Gott können wir sogar dann noch etwas bewirken, wenn wir schwach sind. Und damit das noch ein bisschen konkreter wird, möchte ich zum Schluss noch kurz vom Pfarrer von Ars erzählen. Für die katholische Kirche ein Heiliger. Und ihr könnt hier vorne drauf sehen, wie er vielleicht ausgesehen hat. Der Pfarrer von Ars, er hieß eigentlich Jean-Marie Vianney und wurde 1786 geboren. Und schon als Kind hat er gesagt, ich möchte unbedingt Pfarrer werden, katholischer Priester. Aber leider, und man kann es auch hier seinem Antlitz ein bisschen ansehen, leider war er lernbehindert und er konnte kaum auf Französisch, seiner Muttersprache, lesen und schreiben lernen. Und erst recht ist ihm Latein schwer gefallen. Obwohl er das schon in der Schule hätte lernen sollen, quälte er sich noch mit 20 Jahren damit herum, Latein zu lernen. Er hatte einen Nachhilfelehrer, der war erst 12 Jahre alt und der konnte perfekt Latein. Und er mit 20 musste versuchen, sich das von diesem Kind beibringen zu lassen. Und der 12-Jährige, der hat gesagt, jetzt bin ich der Lehrer, der hat ihm auch gern mal eine Ohrfeige gegeben, wenn er es immer noch nicht kapiert hatte. Und daraufhin sagte Jean-Marie Vianney, entschuldige bitte, dass ich so dumm bin. Und trotz mangelhafter Lateinkenntnisse und trotz höchst lückenhafter Theologiekenntnisse wurde er dann zum Priester geweiht und er bekam sogar eine eigene Pfarrstelle, nämlich die Pfarrstelle in Ars. Da gab es nur 230 Einwohner in diesem Dorf, aber gleich 4 Gaststätten, die haben sich alle rentiert. Und deswegen hat nämlich der Bischof gesagt, da kann er auch nichts mehr kaputt machen, den schicken wir ruhig dahin. Aber der Pfarrer von Ars fing an zu beten, zu fasten und Buße zu tun. Und er gab die meisten Möbel aus seinem Pfarrhaus weg, er schlief auf dem Boden. Und wenn er die 60 Familien in Ars besuchte, dann schenkte er den Ärmsten von seinem privaten Geld. Ganz langsam erarbeitete er sich das Vertrauen seiner Gemeindeglieder. 9 Jahre dauerte es, bis es die ersten Erfolge gab. Und nach 3 weiteren Jahren setzten richtige Pilgerströme ein. Bauern, Intellektuelle, Arbeiter, auch Neugierige aus ganz Frankreich standen Stunden oder manchmal tagelang vor dem Beichtstuhl an. Jährlich waren es 20.000 Menschen. Der Pfarrer von Ars machte den Trink- und Tanzgelagen ein Ende, er baute eine Mädchenschule, die vorher keine Chance auf Bildung hatten, und er baute ein Waisenhaus und er nahm sich vor allem täglich viel, viel Zeit, um die Beichte der Menschen zu hören. Denn wenn sie zu ihm zur Beichte gegangen sind, da konnten sie sich das von dem Herzen reden und da konnten sie merken, wenn sogar dieser Pfarrer von Gott angenommen ist, dann bin ich es erst recht. Sich selbst hielt er für immer noch völlig für dumm und ungeeignet. Immer wieder musste er seine Predigten abbrechen, weil er einfach keine Worte mehr fand. Da stand er auf der Kanzel und hat ein bisschen geredet und da wusste er nicht mehr weiter. Da hat er RRM gesagt und da ist er wieder runtergegangen und hat sich geschämt. Einmal wurden Unterschriften gesammelt, die seine Absetzung forderten. Hat er selbst unterschrieben. Mehrmals floh er aus der Gemeinde, um sich in ein Kloster zurückzuziehen. Aber die Einwohner von Ars spürten ihn auf und holten ihn mit sanfter Gewalt wieder zurück und haben gesagt, du bist unser Pfarrer, wir wollen dich, komm wieder. Und so saß er weiterhin bis zu 17 Stunden täglich im Beichtstuhl. Hier konnte er den Menschen etwas Einzigartiges geben, trotz seiner vielen Einschränkungen, trotz seiner Lernbehinderung, trotz seines wenig respektablen Äußeren, trotz seiner Krankheiten, sonst seiner äußerst mangelhaften Rhetorik, trotz seiner fehlenden Latein- und Kirchenrechtskenntnisse. Alles das konnte er nicht, aber er diente Gott mit dem, was er hatte. Wenn er schwach war, war Gottes Kraft in ihm stark. Liebe Gemeinde, gerühmt muss werden. Und ich hoffe, ihr habt viel zu rühmen, viel Motivierendes in eurem Leben. Werdet darüber dankbar, weil das alles von Gott kommt, weil Gott sich freut, wenn euch all das näher zu ihm bringt, wenn euer Rühmen ein Halleluja-Ruf ist. Ob ihr stark seid oder schwach, Gott kann euch gebrauchen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne, in Christus Jesus. Amen.